Ich habe einen Film in Hollywood gemacht, den Trainer sehen wollte. Und da hat Burt Reynolds mitgespielt, was eine Legende der 70er Jahre ist. Der hat mich einfach so angeschrien vor versammelter Mannschaft. You have no respect. Und so rief er. Das habe ich schon gedacht. Ups, was ist denn hier los?
Sönke Wortmann ist in Hollywood nicht glücklich geworden. Zu viele Eitelkeiten in der Traumfabrik. Und nach meinem Gespräch mit Sönke Wortmann weiß ich, Eitelkeiten kann er überhaupt nicht leiden. Der Erfolgsregisseur, der mit Der bewegte Mann, das Wunder von Bern oder Der Vorname so großartige Filme auf die Leinwand gebracht hat. Dabei wäre er fast Fußballprofi geworden oder Taxifahrer geblieben. War ein spannendes Gespräch. Ich wünsche Ihnen viel Spaß mit Sönke Wortmann.
Assenheimers Promi-Talk von SWR 4.
Sönke Wortmann ist mein Gast. Sönke, herzlich willkommen.
Vielen Dank für die Einladung. Guten Tag.
Sönke ist richtig. Sönke ist weit verbreitet, aber nicht richtig.
Ja, da gibt es unterschiedliche Auffassungen drüber, aber ich habe schon sofort gehört, dass du meinen Namen meiner Meinung nach richtig ausgesprochen hast und da dachte ich mir, der hat sich informiert.
Ja, es geht ja um dich. Ich meine, dein Name ist natürlich, da solltest du die Regeln festlegen, wie er ausgesprochen wird.
Ja, aber das habe ich jetzt nicht unbedingt erwartet. Das heißt, du musst recherchiert haben, dass ich vielleicht das hier und da mal beklagt habe, ja, dass es falsch ausgesprochen wird. Aber ja, das es ist ein Öl, dahinter ist kein Haar. Mhm. Das ist, ich sag mal so wie Köln oder Mönch, Sönke. Aber ich glaube, damit ist das Thema auch erledigt.
Ja, absolut.
Aber also, als Einstieg war das schon gut.
Ja, also Sönke, aufgewachsen im Ruhrgebiet. Dein Vater war 36 Jahre lang Bergmann. Was hat der dir so vom echten Leben mitgegeben? Hat er irgendwie gesagt, Junge, das ist so meine Weisheit, die musst du mitnehmen? Oder gab es sowas nicht?
Nee, eher nicht. Der war jetzt nicht so, Weisheiten hatte der nicht so. Mhm. Das war halt ein Arbeiterhaushalt und das ist schwer gearbeitet. Von den 36 Jahren waren, glaube ich, 30 Nachtschicht auch. Ne? Mhm. Und die sind ja runter auf 1500 Meter gefahren und er war vorne und hat gebohrt und geklopft. Mhm. Und das habe ich schon immer sehr bewundert. Ne? Und so, das hat mir dann vielleicht dann doch was mitgegeben, dass ich gemerkt habe, erstens, man muss Ausdauer haben, ja, für das, was man gerne machen würde. Und das war jetzt nicht mein Berufswunsch. Insofern bin ich jeden Tag dankbar, dass ich da nicht runter musste,
um
Geld zu verdienen.
Ja. Warst du mal mit unten?
Ich war mal mit unten, zweimal sogar. Mhm. Und es ist sehr heiß.
Ja.
Und die arbeiten auch natürlich mit freiem Oberkörper, weil es so heiß ist, auch in Unterhose oft. Mhm. Und weil der Weg sehr weit ist runter, machen sie auch mal einen Mittagsschlaf da.
Okay.
Catering gibt es da auch nicht, sondern die mitgebrachten Brote werden dann an Ort und Stelle verzehrt.
Hätte sich dein Vater gewünscht, dass du da in seine Fußstapfen trittst oder war ganz im Gegenteil immer dieser Wunsch? Kennt man ja so einen Spruch, du sollst mal besser haben als ich, mach das nicht.
Das hat er zwar nie so gesagt, aber es war klar. Also das, ich glaube, wenn ich einen Zahnarzt als Vater gehabt hätte, wäre ich eher in die Gefahr gelaufen, dass ich da Nachfolger sein müsste oder so. Aber bei uns war es nicht so. Der hat mir immer auch vertraut so und hat gesagt, der Junge wird das schon richtig machen. Hat auch nicht wirklich verstanden, was das bedeutet, dann den Weg, den ich dann eingeschlagen habe. Aber er sagt, doch, wenn du meinst. Das finde ich toll, so müssen Eltern sein.
Hat er deinen Erfolg noch mitbekommen?
Den größten Erfolg, ja. Also es war Der bewegte Mann. Das war nicht nur kommerziell der erfolgreichste Film der 90er, also aus deutscher Sicht. Hat auch Deutscher Filmpreis gewonnen damals und ich auch als Regisseur. Und das hat er noch mitgekriegt.
Ja. Und wie hat er reagiert?
Ja, er war schon stolz.
Ja.
Ja, hat er auch gesagt.
Er hat mal versucht, dir nachts die langen Haare abzuschneiden.
Was du alles weißt.
Ja, das ist ein bisschen übergriffig. Worum ging es da um? Bist du da einfach so ein bisschen, warst du ihm da zu wild oder zu struppig?
Ja, klar. Ne? Also er kommt ja aus einer anderen Zeit, wo der Schnitt hieß damals Fasson. Weiß nicht, ob das heute noch ein Begriff ist.
Ja, klar.
Ich war nicht dafür und es waren dann die 70er und natürlich haben alle lange Haare gehabt und ich wollte das auch haben. Und natürlich auch aus einer Protesthaltung damals gewesen, so den Hippie-Look. Er wollte das nicht und dann hat er einmal versucht, mir nachts die Haare abzuschneiden und kein zweites Mal.
Du bist wach geworden, hoffe ich, und du konntest dich da entsprechend wehren.
Ich konnte mich wehren.
Ja. Nach 20-jähriger Recherche weiß ich jetzt, ich habe jetzt eben entsprechende Quellen studiert, dass du verantwortlich bist, dass wir 2006 bei der Heim-WM
gegen Italien im Halbfinale ausgeschieden sind.
Ja, das ist das Thema Haare wieder, ne?
Genau, das können wir vielleicht noch abräumen, das Thema Haare. Du bist sonst vor jedem Spiel der Deutschen zum Friseur gegangen.
Und ja, aus Aberglauben natürlich, genau. Ne? Weil wenn man ein Spiel gewinnt und vorher beim Friseur war, dann liegt es natürlich daran, unter anderem. Und das habe ich dann vor dem Halbfinale, habe ich gedacht, die Haare wurden immer kürzer und ich dachte, wenn ich jetzt zum Friseur gehe, dann habe ich ja im Endspiel nichts mehr. Und das war ein bisschen zu optimistisch. Mhm. Ich hätte nicht gedacht, dass das Halbfinale in Dortmund verloren wird, wo wir eigentlich nie verloren haben.
Ja.
Und ja, das war ein Fehler und ich kreide mir das auch an.
Ja, also, ich dir auch.
Ja, also, zu Recht.
Ja, muss man sagen. Das Sommermärchen war trotzdem was ganz Besonderes und natürlich auch dein Film, den du drüber gemacht hast, den kann man sich jetzt noch immer noch wunderbar angucken und diese ganzen Emotionen, also bei mir zumindest, sind sie sofort wieder da. Natürlich auch der Schmerz des verlorenen Halbfinales.
Ja, aber dann das Glück des gewonnenen Spiels um Platz 3 und das in Stuttgart, wie du sicher weißt. Und
natürlich.
Stell dir vor, wir hätten das Halbfinale gewonnen, dann wären wir vielleicht Weltmeister geworden, aber die großen Emotionen in Stuttgart hätten nicht stattgefunden.
Das hätten wir hier schon auch gefeiert. Keine Sorge. Also das war auch ein Riesenerfolg. Und weil ich dich vorher gefragt habe, was hast du vielleicht von deinem Vater gelernt, dem Bergmann? Lass mich da anknüpfen, nicht am Bergmann, aber an so einer, wie soll ich sagen, normalen Arbeit, bevor du dann die künstlerische Arbeit angegangen bist. Du warst Taxifahrer in München. Was hast du da über die Menschen gelernt?
Ja, ich habe nach dem Abitur, wusste ich nicht so richtig, und habe dann ein Semester, also ich habe Soziologie studiert, aber nach einem Semester wieder aufgehört, weil das war gar nichts für mich, diese vollen, riesenvollen Hörsäle. Dann bin ich nach München gegangen, habe da einen Taxischein gemacht und habe dann 2-3 Jahre da als Taxifahrer gearbeitet, auch nur nachts, wie mein Vater. Es war ganz spannend.
Ja, kann ich mir nämlich vorstellen, dass man da doch einiges erlebt.
Ja, es ist nicht so, dass ich jetzt da so viel erlebt hätte, aber der Mythos war immer präsent, ne? Dass der nächste Fahrgast die Frau deines Lebens oder auch dein Mörder sein könnte. Und das schwang immer so mit, aber weder das eine noch das andere ist eingetreten.
Aber kann man sagen, man nimmt da was mit? So hat man verändert das irgendwie das Menschenbild, weil man sagt, okay, gerade in München gibt es ja wahrscheinlich schon extreme Charaktere, die einen vielleicht arrogant behandeln oder irgendwie oder sich auch mal tatsächlich einiges von der Seele reden.
Ja, ist jetzt nicht bleibend in Erinnerung geblieben bei mir, aber Bedrohung war schon ab und zu da, ne? Ja. Gerade so, wenn Oktoberfest ist und die Leute so richtig an dem Tee haben, also wenn da. Da war ich schon mal der Saupreis, wie der Bayer gerne sagt.
Du bist damals von Marl nach München. Eigentlich ein ganz mutiger Schritt, weil du gar nicht wusstest, du hast ja gerade gesagt, ne, so den richtigen Plan hattest du nicht.
Hatte ich nicht, nee.
Und du galtest damals noch als sehr schüchtern.
Dafür war ich auch.
Dafür ist der Schritt dann aber wirklich mutig, in die große Stadt zu gehen.
Ja, vielleicht hat eins mit dem anderen zu tun. Ne? Also ich war extrem schüchtern, warum weiß ich nicht.
Ja.
Und das war ja noch meine Zeit als Fußballer und dann habe ich gemerkt, das wird nichts mit der Karriere. Fand ich aber auch gar nicht so schlimm und ich hatte das Gefühl, ich muss mal raus aus der Gegend, in der ich groß geworden bin. Ich glaube, jeder sollte mal raus aus der Gegend, auch wenn ich in Stuttgart aufgewachsen bin, würde ich auch sagen, vielleicht gehe ich mal woanders hin. Und so bin ich per Zufall nach München gekommen und da hat es mir gut gefallen. Dann bin ich da relativ lange geblieben.
Jetzt darf ich siehst mir es nach, ich bin nur ein Fußballfan und ich habe mich natürlich auch nochmal durch eure Geschichtsbücher da gearbeitet. Der 18. Mai 1980.
Oh ja, das klingelt bei mir, genau.
Du schießt das 1-0 und bringst Erkenschwick damit in die zweite Liga. Also 3-0 ging es letztlich aus, aber du hast den Dosenöffner, war das Tor.
Dosenöffner, Knotenlöser,
genau, richtig. Bockumstoßer,
ja, genau.
Was da alles so gibt.
Ja, also ich war ja Abwehrspieler, deswegen habe ich auch nur ein einziges Tor geschossen in der ganzen Saison. Aber das war dann eigentlich das Entscheidende, das stimmt. Und wenn du sagst Erkenschwick, das lachen viele immer, weil die gar nicht mehr wissen, was das ist. Das klingt auch so komisch, Spielvereinigung Erkenschwick. Man merkt immer, mit wem man es zu tun hat, wenn man gefragt wird, du hast doch damals bei der SPVG gespielt. Da weiß man schon, okay, der oder die hat keine Ahnung vom Fußball. Ich werde mich jetzt anders, werde das jetzt anders formulieren ab jetzt. Das das war ein schönes Gefühl, muss ich sagen.
Ja, nimm uns da mal mit, wie der Ball, du sagst bis heute, der war haltbar.
Stimmt.
Aber war ein schöner Schuss. Und dieses Gefühl dann zu wissen, wow, das ist jetzt was ganz Besonderes oder ist man da eher so im Tunnel? Und
nee, das war schon merkwürdig, weil ich das ja auch nicht so gewohnt war. Ne? Ich habe eher selten ein Tor geschossen. Und das war Stadion war relativ voll, das ist schon schön. Also wenn ich heute so dann Profimannschaften sehe oder Champions League Finale und wenn die dann Tor schießen, was müssen die denn erst denken? Mhm. Ne? Und also es war alles im kleinen Maße, aber für mich damals, ich war 18, glaube ich, riesengroß.
Jetzt hast du gesagt, du hast dann gemerkt, mit der Fußballerkarriere wird es nichts. Du hast dann auch nicht in der zweiten Liga gespielt, ne? Du bist gewechselt. Nee,
also Spielverein Erkenschwick, die waren damals tatsächlich, die waren eigentlich also in den 50ern waren sie in der höchsten deutschen Liga, nämlich die Regionalliga West. Da gab es noch 5 Ligen. Also das ist ein richtiger Traditionsverein. Haben auch oft gegen Rot-Weiß Essen, VfL Bochum und so gewonnen.
Ja.
Im Pokal gegen Bayern München gespielt, knapp verloren. Solche Dinge. Das wissen nur noch die Älteren unter uns. Und ich bin dann in der dritten Liga geblieben aus persönlichen Gründen und war dann bei Westfalia Herne. Auch ein Verein, den man nicht mehr kennt.
Ah doch. Ich finde halt schon auch einen Namen, oder?
Westfalia Herne? Ich denke schon. Ich weiß ja eure Hörerschaft nicht, wie alt die so durchschnittlich sind. Die meisten kennen es nicht mehr. Aber ist ja auch egal. Das ist ja auch meine Vergangenheit und hat für mich auch viel bedeutet.
Ja. Und war für dich da schon klar, dass du noch ein bisschen spielst, aber eben nicht das Zeug zum Profi hast? Irgendwann ist ja da auch die realistische Selbsteinschätzung.
So
oder hast du dieses Leben nicht gemocht? Dass man sagt, puh, so zweimal am Tag trainieren, sehr klar strukturiert, vielleicht wenig außerhalb des Fußballs.
Ja, das stimmt. Zu wenig. Also es ist immer so ein Preis-Leistungs-Verhältnis oder es muss in Relation stehen dafür, dass es jetzt nicht wirklich ein Profitum ist. In der dritten Liga habe ich zu viel aufgeben müssen. Also diese Struktur, dass ich 3 Wochen Urlaub im Jahr hatte, aber nicht dann, wenn ich wollte, sondern wenn da gerade mal die Spielpause war, das hat mir dann nicht gereicht. Dann dachte ich, dann höre ich jetzt ganz auf.
Und wie streng war das? Hat da auch der Trainer abends angerufen und hat gefragt, also halt so Kontrollanrufe oder sowas?
Ja,
war das damals schon?
Ja, klar. Also das gab's. Auch ein Grund, ne? Also dann aufzuhören. Also wenn einem ganz viel Geld dafür gibt, dann zu Hause zu bleiben, warum nicht? Aber ich musste immer als Erster von der Party gehen. Und das ist, wenn man 17 ist, kann das sehr doof sein.
Ja. Aber der Fußball ist schon noch eine Leidenschaft. Also würde ich jetzt mal so schätzen. Ne? Du hast das Wunder von Bern gemacht.
Ja.
2003, glaube ich. Und eben dann das Sommermärchen 2006 uns auf die Leinwand gebracht.
Und jetzt reicht's auch mit Fußball im Film. Für mich.
Glaubst du?
Ja, schon.
Kann da noch was kommen?
Ich glaube nicht. Nee. Für mich auserzählt.
Ja. Wenn du so schaust, was jetzt technisch möglich ist und wie du 2003 für das Wunder von Bern schon gucken musstest, wie kann ich da zum Beispiel dieses volle Wankdorf-Stadion irgendwie simulieren, sozusagen? Wäre es dann nochmal, dass du sagst, Mensch, jetzt könnte ich da natürlich in die Vollen gehen?
Das wäre natürlich, also die Fußballszenen würden heute wesentlich besser aussehen als damals. Das war aber damals State of the Art, wie wir es da gemacht haben. Besser ging es damals nicht, soweit war die Technik noch nicht. Und heute würde das viel schöner aussehen, aber führt nicht so weit, dass ich da nochmal einen Film drüber machen möchte.
Interessant war ja, dass viele damals gesagt haben, ey, Fußball im Kino, das funktioniert nicht, funktioniert allein schon deshalb nicht, weil man weiß, wie es ausgeht. Bei Titanic hat es auch funktioniert, weiß man auch, wie es ausgeht. Also das Argument ist nicht immer stichhaltig, aber du wurdest wirklich gewarnt, diesen Film zu machen.
Ja.
Trotzdem hast du klar den Kompass gehabt, geht, funktioniert, du hast gewusst?
Ja, ich habe es, wissen tut man es nie, aber ich habe klar gespürt, dass das was Schönes werden kann und was die Leute interessiert. Und es war ja auch eigentlich gar kein Fußballfilm, sondern es war ein Familienfilm. Und der Fußballanteil der ganzen 2 Stunden ist, glaube ich, 3,5 Minuten. Ne? Mehr ist es ja nicht.
So wenig? Kommt einem Also ich gebe dir recht, es ist natürlich ein Film auch der Kriegsheimkehrer, was das mit der Familie macht, Vater, Sohn und da, klar, genau. Das ist der hochemotionale Teil, aber ich hätte jetzt nicht gedacht, dass es nur 3 Minuten sind.
Ja, oder 3,5. Das war auch sehr teuer. Das war mit Abstand die teuersten 3,5 Minuten des Films.
Mhm. Ist es richtig, dass da 500.000 gefehlt hat noch, relativ gegen Ende und du zum DFB gegangen bist, zum Deutschen Fußballbund und gesagt hast, Leute, da fehlt noch was, wir brauchen noch Geld?
Ja, so ungefähr war das. Wie viel genau, weiß ich nicht, aber wir brauchten noch tatsächlich was und ich hatte, also ganz viele Leute haben mir gefragt, ob sie uns nicht sponsern, also auch Firmen, die damals, die es da schon gab, wie Adidas, wie Stuttgart war ich auch beim Daimler.
Ja.
Das gab eine schöne Geschichte. Da war der, ich weiß nicht, Vorstandsmitglied, der wollte mich dann testen und hat dann gefragt bei der Radioreportage, der war auch Fachmann und hat gesagt, wie oft hat denn Herbert Zimmermann Tor geschrieben?
Oh.
Weißt du das?
Nee. Weiß ich nicht.
Und? Da habe ich gesagt, wissen Sie das denn? Er sagt, ja, 3-mal. Da habe ich gesagt, nee, 4-mal.
Wow.
Das glaube ich nicht. Doch, dann ging er. Zu seinem, irgendwo hat er so ein Gerät gehabt und hat das eingespielt und war total überrascht, dass ich recht hatte, dass es wirklich 4-mal war. Es hat aber nichts genutzt, weil Geld haben wir nicht bekommen von denen.
Ich versuch's gerade nochmal. Tor, Tor, Tor und dann nochmal.
Ja.
Ich hätte jetzt auch 3 getippt.
Wisst ihr?
Aber ja. Und kein Geld bekommen, aber dann.
Nee, kein Geld bekommen. Und auch andere Firmen, die es damals gab und die auch davon profitiert haben, von dem Wirtschaftswunder, was ja dann in Gang kam, auch nicht. Ja, da kann man jetzt nicht erwarten, kann man das natürlich nicht, dass sie ein bisschen unterstützen. Aber ich dachte, das ist ja der nationale Mythos eigentlich, das von also Deutschlands. Und wir wollten ja nichts Geschenk haben, wir wollten das ja dann zurückzahlen, wenn der Film Geld verdient.
Ja, klar.
Und da war nichts zu machen.
Ich glaube, es gab ja auch Stimmen, die gesagt haben, das ist gar nicht gut, wenn diese Geschichte ins Kino kommt, weil es eben der Mythos ist und der sollte so quasi unbebildert bleiben, weitgehend, bis auf die paar Schwarz-Weiß-Ruckelbilder, die wir halt alle kennen. Du hast anders argumentiert.
Ja, das war Teil der DFB-Sichtweise, aber zum Glück gab es einen anderen Teil, der meiner Argumentation gefolgt ist, dass man den Mythos natürlich nähren muss. Ne?
Also die weitergeben muss.
Weitergeben auch. Muss und ich glaube, es hat dem Mythos nicht geschadet und vom DFB haben wir dann ein bisschen Geld bekommen, weil sich diese Meinung, diese Fraktion eine knappe Mehrheit hatte und die haben uns, es kann schon sein, du hast ja gut recherchiert, wahrscheinlich war es 500.000 und nach einer Woche haben wir denen das schon wieder zurückzahlen können, weil wir brauchten einfach das, um den Film fertig zu machen.
Ja. Aber war der dann wirklich in Gefahr? Du hast ja schon wahnsinnig viel gedreht. Dann
nee, das war, wir haben schon viel gedreht, richtig. Aber es fehlte noch das Geld, um das Wankdorfstadion voll zu machen. Also wir haben ja vor einer grünen Leinwand gedreht.
Ah, okay.
Und wir brauchen sozusagen für die sogenannten Special Effects, also Zuschauer da rein, das hat noch gefehlt. Dann haben die gesagt, na gut.
Und nach einer Woche zurückzahlen können?
Ja, ungefähr.
Ja, ist ja dann cool.
Ja, weil er sofort auf Nummer 1 dann ging und so. Und es war dann, also der große Erfolg, der ist relativ schnell absehbar. Ja.
Ist das so ein Film, der dir deshalb immer noch am Herzen liegt, weil es diese Widerstände gab oder weil es diese Unkenrufe gab?
Ja, genau.
Klappt nicht, lass das und so. Ist das dann ein besonderes Gefühl?
Ist es. Ja. Nee, klar. Gegen Widerstände dann sich durchzusetzen und Erfolg zu haben, ist viel leichter als als wenn alle sagen, ja klar, mach mal.
Ja.
Das ist wie im Fußball wieder, ne? Wenn der Außenseiter gewinnt, ist es ja viel schöner, der Sieg, als wenn Bayern München gegen Wolfsburg 8-1 gewinnt.
Das stimmt. Es lag mir gerade schon wieder auf der Zunge, aber ich neige sehr dazu, sagt mir mein Umfeld, das Leben mit Fußballmetaphern zu erklären.
Ja.
Was auch in 90% der Fälle übrigens hervorragend
das
funktioniert.
Stimmt.
Aber man darf es nicht übertreiben. Da gibt es sowieso schlechte Kritiken, weil wir jetzt schon von Legenden und Mythen gesprochen haben. In München bist du dann einer Filmproduktion nahe gekommen, nicht so ganz nah, aber immer ein bisschen. Monaco Franze mit dem legendären Helmut Fischer und gedreht vom ebenso legendären Helmut Dietl. Da warst du Produktionsfahrer.
Richtig.
Kann man da dann auch mal am Set zugucken und mit den Meistern, den Großen da in Kontakt kommen? Oder warst du da immer nur, da warst du halt fahren?
Ja, ja, ich war, heute gibt es also pro Film also mindestens 3 bis 5. Ne? Und damals gab es nur einen einzigen. Ich musste nicht nur die Schauspieler abholen und zurückbringen, sondern in den Brote schmieren. Es gab auch kein Catering früher und solche Dinge musste ich machen. Also ich habe da nicht zugucken können. Mhm. Aber mir hat die Branche so gefallen und das war ich da neugierig und bin dann da letztendlich auch aufgrund dieser Erfahrung, obwohl ich kaum nah dran war, bin ich da hängen geblieben. Mhm. Weil ich das irgendwie... war das für mich spannend.
Was hast du da gespürt? Was war da spannend?
Kann ich so gar nicht mehr sagen. Die Atmosphäre. Mhm. Wahrscheinlich war es so, dass das sind ja ganz viele, die meisten sind ja Seiteneinsteiger, ne? Die irgendwann, so wie ich auch, als Soziologiestudent und irgendwann war ich Produktionsfahrer und dann bin ich da und die meisten sind so. Und vielleicht ist das dieses Gemeinschaftsgefühl, dass man das total freiwillig macht, wenn man da ist. Und gerne macht. Mhm. Gibt auch wieder Rückschläge irgendwann. Wenn es eine doofe Produktion ist, macht man es nicht so gerne. Aber im Prinzip ist es Teamwork. Alle wollen das Gleiche. Alle wollen, dass das ein guter Film entsteht. Mhm. Und ich glaube, diese Atmosphäre, die ist sehr, sehr verlockend für viele, die sonst einen Beruf haben, wo sie über sehr, sehr lange Zeit jeden Tag das Gleiche machen müssen. Mhm. Oft zur gleichen Uhrzeit.
Nehmen wir das nochmal. Du warst früher sehr schüchtern und hast dich dann vorgestellt an der Münchner, ich sage jetzt einfach ganz blöd, Filmhochschule, so heißt sie nicht, ist halt ein bisschen einen komplizierteren Namen. Ne?
Ja, das macht das.
Wahnsinnig viele Bewerber, fast so wie bei Schauspielschulen auch. Ja. Also wirklich ein absurdes Verhältnis zwischen Bewerbungen und dann denen, die genommen werden.
Richtig.
Hat das dich dann irgendwie aus der Schüchternheit geholt oder musstest du vorher schon aus der Schüchternheit raus, um da so zu überzeugen?
Nee, also vorher eigentlich nicht, aber die Bewerbung ist ja erstmal schriftlich, ne? Ein bisschen kreativ, man muss Fotos machen, man muss ein paar Geschichten erfinden und dann gibt es eine Zwischenrunde, wo dann 50 oder 60 in der zweiten Runde eingeladen sind zu einem persönlichen Gespräch. Da war ich dann dabei und da war ich natürlich total nervös, aber das waren alle anderen auch wenn sie nicht schüchtern waren. Und dann haben die mich tatsächlich genommen als einen von 14 und das hat mir so ein Selbstvertrauen gegeben. Da habe ich gedacht, naja, wenn die da was in mir sehen, vielleicht haben die ja recht. Mhm. Ja, und so kam dann eins zum anderen. Und Schüchternheit ist weniger geworden, weil der Erfolg macht dann ja auch selbstsicherer dann, den man dann hat.
Und wenn am Anfang was daneben ging mal oder es schlechtere Kritiken gab, konntest du damit gleich umgehen oder war das dann noch wackelig?
Das war am Anfang noch wackelig tatsächlich. So in der Kurzfilmphase, die dann so auf den Hofer Filmtagen oder sonst wo liefen, die Kurzfilme, da hätte mich das schon sehr aus der Bahn geworfen, vielleicht nicht, aber sehr verletzt, wenn die das nicht gemocht hätten. Wenn man selber in der Zeitung lesen muss, war nix. Aber das ist zum Glück nicht passiert, das kam erst später, als es mir schon egal war.
Tatsächlich? Ja. Kann es einem wirklich egal sein?
Ja, natürlich. Also es ist auch so, führt auch so weit, dass ich das schon seit dem Film Das Wunder von Bern auch nicht mehr lese. Da habe ich es noch, da war so der Wendepunkt, der Kipppunkt, wo ich dachte, verstehe jetzt nicht.
Und wer ist dann dein
Das Publikum.
Das Publikum, ja. Aber dann würde man ja zum Beispiel sagen, es gab ja auch ein paar Flops.
Ja, klar.
Also sowas wie Filme wie Schoßgebete oder Sommerfest, wo es dann nicht so lief. Ja. Also wo das Publikum offensichtlich dir nicht so gefolgt ist, wie es hätte folgen können.
Ja.
Und dann sagst du, ja, ihr habt recht, der Film war nix.
So ist er auch nicht. Das ist schon eine Mischung. Ne? Also wenn Film nicht erfolgreich war, hat es meistens Gründe, aus denen man lernen kann, die man aber vorher nicht weiß. Aber man nimmt das dann mit, vielleicht ins nächste Projekt und macht dann Dinge anders. Und bei den erwähnten Filmen war es einmal so, es gab zwei Romane von Charlotte Roche. Der erste hieß Feuchtgebiete. Mhm. Die waren schneller im Kino als wir, ein halbes Jahr. und haben ganz viele Zuschauer gehabt. Und es war uns von vornherein klar, der Zweite kriegt dann nichts mehr von dem Zuschauer. Das war dann so, dann hat man jetzt, Charlotte Roche war sehr, sehr erfolgreich als Autorin. Ja. Aber es hat nur für einen Kinofilm gereicht und das waren halt die anderen.
Habt ihr das nicht mitbekommen, dass die am Start sind? Oder?
Doch, natürlich. Aber wenn du einen Film finanziert hast und, und hast dein Budget fertig, dann sagt man ja nicht, ach nee, jetzt drehe ich den nicht. Sondern das macht man dann schon und die Hoffnung stirbt ja auch zuletzt. Kann ja doch sein vielleicht, dass es noch was wird. Aber es hat sich dann, die Befürchtung hat sich dann sehr schnell bewahrheitet. Ja. Ne?
Und Sommerfest, eigentlich eine schöne Geschichte von Frank Goßen. Da kommt einer aus München, Schauspieler in dem Fall allerdings, aus München zurück ins Ruhrgebiet. Mhm. So ein bisschen frustriert und kommt da so in seinen alten Kosmos zurück.
Ja, frustriert ist untertrieben, weil sein Vater ist gestorben. Deswegen geht er zurück, um die Beerdigung zu organisieren. Ich halte Sommerfest für einen meiner drei besten Filme. Und daran sieht man mal, dass nicht unbedingt sozusagen mit dem Publikumserfolg korreliert, ne? Sondern das ist halt, Bernd Eichinger hätte gesagt, das ist ein Angebot, was nicht angenommen wurde und damit muss man rechnen. Ja. Mhm. Man kann einen sehr guten Film machen und es interessiert keinen. Man kann auch einen gar nicht guten Film machen und alle gehen ins Kino.
Ja. Aber wir sind ja so darauf gekommen, dass du sagst, das Publikum ist mein, also da höre ich drauf oder das ist so mein Maßstab.
Richtig. Und die wenigen Leute, die Sommerfest gesehen haben, die finden den auch toll.
Ja. Oh, okay.
Insofern ist das Publikum schon da. Ne?
Du hältst ihn für einen deiner drei besten Filme.
Ja.
Muss ich nochmal drüber nachdenken.
Ja.
Gut, du hast vorhin gesagt, was dir gefallen hat. Da
sagen wir einer der fünf besten Filme. Das auf jeden Fall.
Okay. Und okay, dann lass mich das noch kurz fragen. Der Vorname, der Nachname und der Spitzname, erreichen die die Top 5 oder sind sie in der Top 10?
Müsste ich nochmal selber mit klar drüber werden. Also ich glaube, der Vorname ist schon mindestens in den Top 10. Mhm. Die anderen beiden glaube ich nicht, dass sie in der Top 10 sind. Mhm. Ich finde, die haben ihre Berechtigung. Ich glaube, die sind auch relativ gelungen. Aber es geht ja jetzt um Lieblingsfilme von mir selber, was mir eh schwerfällt zu sagen, weil ich ja meistens immer nur sehe, was ich besser machen könnte oder gemacht haben sollte. Mhm. Deswegen ist die Wertung schwierig. Mhm. Aber es ist auch wie mit Kindern auch so ein bisschen, man hat es ja doch alle lieb. Ja, man hat ja sehr viel Herzblut reingesteckt. Mhm. Und nicht nur ich selbst, sondern Film ist ja, wie du weißt, Teamwork. Alle anderen haben auch sehr viel Herzblut und da drin. Und dann ist es schon sehr frustrierend, wenn ein Film rauskommt und kein Interesse weckt.
Mhm, kann ich verstehen. Du hast gemeint, du hättest am Set von Monaco Franze gespürt, du warst Produktionsfahrer, warst jetzt nicht so ganz nah dran, aber dass alle für dieses Produkt arbeiten, dass da alle so in die gleiche Richtung gehen. Ich habe da, glaube ich, einen pessimistischeren Blick manchmal auf das, was da passiert, weil ich denke, es gibt doch immer noch ein paar, die quertreiben und die ihre eigene Agenda haben. Und gerade im Filmgeschäft meine ich schon, einige dieser Menschen kennengelernt zu haben. Ist es eine deiner Stärken, wirklich die auszusuchen, die halt doch in eine Richtung marschieren?
Ich würde sagen, ja. Also man hat ja Stärken und Schwächen, aber das gehört zu meinen Stärken. Mhm. Und natürlich war es damals, da war ich ja auch neu als Produktionsfahrer. Wahrscheinlich habe ich viele Dinge nicht gesehen. Ja. Ja, aber trotzdem kommen erstmal alle und wollen was Gutes. Und wenn es dann doch nicht so gut ist, aus den Gründen, die du genannt hast, dann hat es eben seine Gründe. Aber in der Tat ist es so, dass ich immer ganz gut Teams zusammenstellen konnte, die dann sehr gut miteinander auskamen. Mhm. Und das ist mir auch wichtig, weil ich mag so Lebenszeit, die man miteinander verbringt, das sind ja nur 6 Wochen bis 8 oder so. Mhm. Da kann man sich auch zusammenreißen und eine gute Zeit haben.
Mhm. Ja, ich habe ja gerade die Filme, die Trilogie angesprochen. Ne? Vorname, Nachname, Spitzname. Mhm. Ist natürlich ein Traumensemble mit Christoph Maria Herbst und Iris Berben und Florian David Fitz und. Da stimmt es natürlich, also für mich als Zuschauer stimmt es da auf perfekte Art. Die harmonieren ja wahnsinnig gut. Da ist es also wahrscheinlich in besonderem Maße gelungen, oder?
Ja, das stimmt. Aber es ist ja nicht durch die Schauspieler, sondern auch das Team drumherum muss ja auch auf Spur sein. Das heißt, der Kameramann darf sich nicht wichtiger nehmen als den Tonmann und umgekehrt. Und ja, kein Film ohne Fahrer, habe ich sehr früh gelernt.
Ja, warst du doch gleich mal, genau. Alles muss man, was man da macht, muss man ja lernen. Und war es am Anfang so, dass du manchmal, ohne die Erfahrung zu haben, eben doch mal so ein, wie hast du es mal genannt, Ego-Shooter im Team dann hattest, egal jetzt auf welcher Position, und da das lernen musstest, damit umzugehen?
Ich hatte nur einmal einen. Also ich habe sehr früh auch, glaube ich, konnte ich das schon so zusammenstellen. Mhm. Manchmal, also ja, ich habe einen Film in Hollywood gemacht, den auch keiner sehen wollte.
Ja.
Und da hat Burt Reynolds mitgespielt, was eine Legende der 70er Jahre ist.
Ja.
Und der hat mich einfach so angeschrien, vor versammelter Mannschaft. You have no respect. Und so rief er. Das habe ich schon gedacht, ups, was ist denn hier los? Hat sich aber dann wieder beruhigt. Aber das war natürlich, der war Ego-Shooter und seine beiden Mitspieler auch. Mhm. Tom Berenger und Rod Steiger.
Na, alles großartige Schauspieler.
Ja, aber Rod Steiger ist so ähnlich wie Spielfeuer und Gergenschwick, ne? Die kennt heute keiner mehr. Aber zweifacher Oscar-Gewinner und da merkt man schon, ja, und dass es da auch sehr um Eitelkeiten geht.
Ja.
Und das konnte ich hier bisher vermeiden.
Mhm. Fällt mir gleich eine kleine Fußballparallele ein, wenn der Hauptdarsteller dich anschreit, also dich, den Regisseur anschreit, ist es wie wenn der Star in der Mannschaft den Trainer anschreit und damit der Respekt dann auch der Mannschaft verloren geht.
Ja.
Der Trainer muss dann eigentlich ja irgendwo, dann muss ja eine Reaktion kommen. Er müsste den Superstar quasi auf die Bank setzen. Was hast du für eine Möglichkeit, da zu reagieren?
Ja, dafür war es dann dieser Ausbruch auch zu kurz.
Mhm.
Hat er dann auch gleich wieder bedauert.
Ja.
Und ich habe ja ein gewisses kleines Verständnis dafür. Die sind ja auch Künstler und so eine Künstlerseele kann auch schon, wenn man selber nicht zufrieden ist mit dem, was man da macht, ja, dann kann man das im ersten Augenblick schon auch auf andere projizieren und sagen, der Regisseur ist schuld, wenn ich schlecht spiele. Man sollte dann auch nach einem Nachdenken auch wieder das anders sehen können.
Aha. Aber ist so ein Respektsverlust, kann schon so ein Projekt auch zum Kippen bringen?
Auf jeden Fall, ja, genau.
Mhm.
Aber so weit ging's nicht.
Ja. Du hast mal gesagt, das Leben in L.A. hat dir eigentlich ganz gut gefallen. Wetter war immer gut, man kann gefahrlos Cabrio fahren, zumindest was das Wetter angeht, gefahrlos. Aber die Arbeit, also wie dort Filme gemacht werden, war nicht so deins.
Nee, war nicht so meins. Da ist so ungefähr, das haben andere schon formuliert, dass es, ich habe das Gefühl, in Deutschland, Europa geht es um 90% um den Film und zum 10% vielleicht Eitelkeiten. Ne? Und, und da ist es 50-50, ist nicht nur meine Erfahrung, das haben viele gesagt, wer hat den größeren Trailer? Mhm. Also sind so viele Eitelkeiten, die da mitschwingen. Und das hat mich dann schon auch irritiert und das fand ich überhaupt nicht gut.
Ja.
Weil wir wollen ja was einen guten Film machen und nicht gute Autos fahren.
Ja. Und du hast es dann auch nie bereut, dass du dort nicht irgendwie noch größere Spuren hinterlassen hast?
Nee, weil nach diesem Film kam Das Wunder von Bern, also das war das nächste Projekt und den Film habe ich natürlich überhaupt nicht bereut. In der Zeit habe ich mehrere Kinder bekommen und dann gehe ich mit Kindern, ist Los Angeles keine gute Stadt, finde ich. Und ich bin ein großer Fan von Europa, deswegen habe ich das keine Sekunde bereut, dass ich zurück nach Europa gekommen bin.
Also zu deiner Stärke gehört, das Team zusammenzustellen, da glaube ich für Harmonie. Und wenn ich dich jetzt hier, ich habe dich jetzt ein bisschen erlebt, du strahlst eine große Ruhe aus, du scheinst auch sehr in dir zu ruhen.
Das kann man genau so sagen.
Ja. Und wenn du sagst, eine deiner Stärken ist, die Schwächen zu kennen, was ist beim Regisseur Sönke Wortmann eine...
Das ist mit ein langes Ö gesprochen.
Habe ich es doch noch falsch gemacht?
Ja, so Mensch.
Gut geübt. Ja, das war, weil ich den Gedanken so in die Länge gezogen habe. Und dann kommt natürlich ein langes Ö raus. Da wird dann alles
Ist aber nicht so schlimm.
Sieh es mir nach. Bist du ein Regisseur, der manchmal vielleicht dann zu still ist? Könnt mir vorstellen, dass es vielleicht auch Schauspieler gibt, die brauchen vielleicht ein bisschen mehr, zum Beispiel Lob. oder mehr so ein bisschen mehr Leben oder so. Kann das sein, dass du da noch was machen kannst oder solltest oder müsstest?
Ja, sollen vielleicht nicht. Also das, was ich mache, ich warne dann rechtzeitig. Also das Gute ist, ich drehe ja sehr viel mit den gleichen Leuten immer. Mhm. Die wissen, also ich weiß, was ich kriegen kann und die wissen auch, was sie von mir erwarten können. Ja. Die neu sind, denen sage ich das vorher. Da ich mit Lob tue ich mich schwer, also jemand zu loben, nur weil er drei Sätze hintereinander sich merken kann und spricht, das reicht dann nicht. Und gibt ja andere, die fallen vor Glück in Ohnmacht, wenn das eben passiert. Und ja. Irgendwie
das nutzt sie aber auch ab, ne?
Nutzt sie auch ab, genau. Ja. Und ich sage immer, wenn ich sage, danke, wir machen die nächste Szene, dann ist es immer genau richtig. Und wenn man das weiß, kann man auch mit weniger Lob auskommen.
Okay, du sagst also, wenn ich sage, nächste Szene, dann ist das Lob quasi inkludiert.
Ja.
Das ist doch gut. Muss man wissen. Gibt es da wirklich dann so eine kleine Antrittsrede? Dann sage ich.
Ja, alles unter vier Augen.
Ja.
Keine Antrittsreden.
Ja. Jetzt ist dein neuer Film in den Kinos, Eltern, heißt der mit Ä.
Ja, wichtiger Unterschied, ja. Die Eltern.
Genau, geht zurück auf ein Buch von Jan Weiler, der tolle Romane schreibt oder Geschichten, alles mögliche, ganz große Bandbreite, ganz großes Spektrum. Und eben auch Eltern geschrieben. Da geht es um, also Sebastian Betzel spielt da mit.
Das
kann man gleich mal sagen, steht im Vordergrund, kennt viele aus den Eberhofer-Krimis, eben als Eberhofer. Fangen wir mal so an. Wie war die Zusammenarbeit mit ihm?
Die war natürlich ganz hervorragend. Wenn nicht, würde ich es ja auch nicht verraten. Ja. Aber also auch da habe ich ein gutes Gefühl gehabt von Anfang an. Und dann bestuppert man sich. Und ich hatte auch das Gefühl, auch der ist Teamplayer und war er dann auch. Insofern war die Zusammenarbeit klasse. Und ein guter Schauspieler ist er sowieso. Ist auch ein großer Komödiant. Auch Fußballfan.
Das ist wichtig.
Das ist in Drehpausen manchmal gar nicht so verkehrt. Hat nur leider den falschen Verein, aber egal.
Was ist
aber er ist in Bayern aufgewachsen.
Ist er Bayern München? Ist er Bayern-Fan?
Er ist in Garmisch aufgewachsen.
Ja, gut.
Das kann man machen, finde ich.
Ja.
Und schwierig sind die irgendwie 22 oder 30 zum ersten Mal im Stadion sind und dann ist der Lieblingsverein, wenn man so auf so Erfolgsvereine aufspringt.
Ja, da geht nicht.
Finde ich das ein bisschen problematisch. Das war Betzel. Ist Betzel.
Ja. Würdest du mir folgen, wenn ich sage, es ist eine melancholische Komödie? Also es ist wirklich lustig. Man kann sich sehr, sehr amüsieren. Aber es hat natürlich auch so einen schönen, wehmütigen Hintergrund. Hannes, wie er heißt im Film, erlebt, wie ihm so sein gewohntes Leben so ein bisschen wegbricht, wegbröselt. Die Kinder wollen nichts mehr von ihm wissen. Der Sohn macht jetzt gerade Abitur mit mehr oder weniger Motivation. Die Tochter will mal gleich ausziehen.
Ja.
Und die Frau folgt der Tochter und die machen dann eine Zweier-Frauen-WG. Und Hannes sitzt erstmal im großen Haus und hat irgendwie so gar nichts mehr.
Doch, sein Sohn hat er noch, aber der ist, der ist eine Männer-WG, eine Jungs-WG. Aber der Sohn hat auch andere Dinge im Kopf, ne? Also wenn man 18, 17 ist.
Ja.
Natürlich hat er sein Abitur nicht im Kopf. Auch das kenne ich so ein bisschen von zu Hause. Ja, also die beiden mögen sich, aber es ist eine Lebensphase, die halt schwierig ist. Die müssen ja auch raus, die Jungs und Mädels.
Ja.
Und da gibt es Eltern und auch Väter, die damit nicht umgehen können oder nur sehr schwer, die nicht loslassen können. Und davon handelt dieser Film.
Ich habe den Film auch deshalb, mich hat er deshalb auch sehr berührt, weil ich mich langsam dieser Schwelle nähere und jetzt schon merke natürlich, wenn ich den Familienurlaub plane und da hat dein Filmheld auch so eine Szene, wo man schon merkt, oh je, das nochmal zusammenzuhalten, dass ja alle mitkommen und dass man da so ein bisschen festhält dran, das muss eher schmerzlich lernen, dass es eben nicht mehr geht. Wie war es bei dir? Das drei Kinder sind alle aus dem Haus.
Ja, ja. Ich habe das hinter mir. Wir haben es überlebt. Gibt natürlich so Phasen. Also wir waren immer der Meinung, die müssen raus. Ne? Und das hat ja auch Vorteile.
Ja.
Weil wenn die dann wirklich, die wohnen jetzt alle in anderen Städten. Und man hat ja auch, man gewinnt ja eine ganz neue Freiheit auch.
Ja.
Ich als Vater jetzt und habe überhaupt keine Verpflichtungen mehr. Also keine unmittelbaren. Wenn es dem einmal schlecht geht oder so, klar. Man müsste auch hinfahren, wenn was ist. Aber das war es dann auch schon.
Ja. Na, ist ja gut, wenn man es als Freiheit begreifen
absolut,
kann und
ja,
nicht
ja.
als
so ist das.
Als Absturz.
Ja. Ja. Und auch davon handelt dieser Film, das bitte als Freiheit zu begreifen.
Mhm.
Und es ist alles zu seiner Zeit und es war eine Phase und war eine tolle Phase. Und jetzt kommt eine nächste Phase und die kann man auch sehr schön gestalten.
Ja. Deine Kinder kommen an Weihnachten nach Hause, oder?
Ja.
Ja? Ist das so der große, im Jahreskalender der Familie, so der?
Ja. Genau.
Schön. Und was die Geschichte um Hannes noch ein bisschen pikanter macht, ist, er ist Schriftsteller und auch sein Agent sagt ihm, dass jetzt eine eher unerfreuliche Veränderung ansteht. Seine Bestsellerreihe wird nicht fortgesetzt. Also auch da schmeißt es ihn aus der Kurve.
Ja.
Und mehr verrate ich jetzt aber nicht. Es geht dann darum, ob Hannes nochmal am Leben teilnimmt, aktiv.
Genau, und Veränderungen zulässt. Ne?
Ja.
Also Hannes mag keine Veränderungen.
Mhm.
Und das ist doof am Ende des Tages. Man muss sich verändern, weil es bleibt, die Welt verändert sich auch. Und man muss sich ein bisschen mitverändern, wenn man ein gutes Leben behalten möchte.
Mhm. Meine Lieblingsszene spielt im Hallenbad. Der Sportversuch von Hannes, wunderbar gespielt von Sebastian Betz. Das ist schon ist wirklich stark.
Ja.
Also schöner Film,
danke.
Kann ich nur empfehlen. Hat er dich lange beschäftigt? Also musstest du lange einen Zugang dazu finden oder hast du gleich gesagt, ey, das ist eine richtig gute Geschichte, die ist relevant, bin ich dabei?
Den Zugang habe ich sehr schnell gefunden, aber das Drehbuch das war nicht so einfach, weil es ist ja quasi ein Briefroman von Jan Weiler gewesen. Ne? Also eine Sammlung von Kolumnen, die er geschrieben hat für Süddeutsche und Welt und so. Und da den roten Faden reinzubringen, das war gar nicht so leicht. Das hätte ich mir leichter vorgestellt, aber irgendwann haben wir es geschafft. Und jetzt ist ein Film rausgekommen, den ich mir im Moment noch, kann ich mir den angucken? Ja, muss ich ja, bei der Premiere. Und mal gucken, wie es mir dann geht und ob ich den noch ein zweites Mal angucke.
Ich dachte, das machst du grundsätzlich nicht. Ich dachte, du guckst bei der Premiere den Film und dann nicht mehr.
Deswegen habe ich gesagt, vielleicht,
Leidest du da, wenn du da sitzt und den Film siehst und irgendwie dann alle so drumrum? Und,
ich leide eigentlich nicht, weil meistens war es eigentlich so, dass die Reaktion in so einem vollen Kinosaal, bei der Premiere ist es schon voll, dass die einen auch tragen, ne? Also wir haben auch Testvorführungen gemacht und es war sensationell gut.
Mhm.
Also wenn ein Witz funktioniert oder wenn man nicht nur bei Komödie auch, der Film, wie du erwähnt hast, ist sehr melancholisch gleichzeitig. Also man kann lachen, man kann aber auch sehr traurig sein.
Ja.
Und wenn ich merke, die sind auch traurig an den richtigen Stellen, dann ist es, dann leide ich überhaupt nicht, ne? Sondern ich würde leiden, wenn man es ganz witzig findet und keiner lacht.
Ja, aber es kann ja manchmal auch der eine sein, der in Osterbahn, also das Kino lacht und du merkst, hey, funktioniert, aber der eine in Hörweite, der sagt, was ein Quatsch.
Ja, habe ich auch schon erlebt.
Ja.
Das geht dann. Also lieber so, als umgekehrt, einer lacht und alle anderen nicht.
Ja. Noch kurz, so eine technische Frage hat mich immer interessiert, weil Komödie ist ja höchste Präzision. Da ist, glaube ich, Improvisation nicht so gut. Also wenn dann irgendwie Christoph Maria Herbst oder jetzt Sebastian Vettel sagt, hey, ich habe noch einen coolen Einfall, mach ich mal kurz, dann kann das ganze Ding ja in sich zusammenfallen. Wie geht man da vor? Macht man quasi mit dem Drehbuch in der Hand so, liest man sich das vor und sagt dann, an der Stelle könnte ich mir aber noch vorstellen, das. Und wenn es dann aber erledigt ist, dann muss jeder auch wirklich genau so arbeiten, wie es da steht.
Ja, also im Prinzip ist es genau so tatsächlich. Also für mich sind Dialoge total wichtig, gerade in der Komödie. Das muss, das muss sozusagen auf der Millimeter genau passen.
Ja.
Und deswegen verwenden wir sehr viel Zeit auf das Lesen der Drehbücher und Sprechen. Und dann kann auch jeder sagen, und das freue ich mich auch, wenn da kann sich jeder einbringen.
Ja.
Und dann wird es auch geändert für die nächste Fassung oder meistens dann die Drehfassung. Und wenn das dann passiert ist, dann bleibt auch nicht mehr so viel Zeit am Drehort, um Dinge anders zu machen. Also da jetzt nochmal von vorne anzufangen, das hält auf, ist aus meiner Erfahrung nicht so gut wie das, was da steht. Und deswegen wird es auch nicht gemacht. Wenn einer mal einen genialen Einfall hat, warum nicht? Also man muss schon offen bleiben auch für Genialität, aber passiert selten.
Ja, schön. Sönke, zum Schluss nochmal richtig, ne? Hast du gemerkt?
Ja, ja, gut genug.
Anfang und Ende war okay. Ich wünsche dir alles Gute für den Film. Eltern, sehr sehenswert. Und für die nächsten Projekte. Ich nehme an, du wirst schon ein paar in der Schublade haben.
Es gibt eins in der Schublade.
Du sagst aber noch nicht, was.
Natürlich nicht.
Natürlich nicht. Dir alles Gute. Danke, dass du da warst.
Sehr gerne. Danke für die Einladung nochmal. Hat Spaß gemacht.
Assenheimers Promi Talk. Jede Woche neu. Auch in der ARD Mediathek. SWR 4. Da sind wir daheim.